Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt.
Wie glaubwürdig ist diese Aussage von Bettina Stark-Watzinger zur Fördergeldaffäre? Diesen und vielen weiteren unangenehmen Fragen musste sich die Bildungsministerin heute persönlich stellen im Bundestag. Wie sie die Panne versucht hat zu erklären und ob sie mit ihrer Stellungnahme alle Zweifel beseitigen konnte, das ist ein Thema heute bei Campus und Karriere. Ich bin Elena Hong. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gleich zwei öffentlichen Befragungen muss sich die amtierende Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger heute stellen. Heute Mittag im Bildungsausschuss und gleich am Nachmittag im Plenum. Im Zentrum steht jeweils die Frage, ob sie von der Liste der Hochschullehrer gewusst hat, die den Umgang mit pro-palästinensischen Protesten in einem offenen Brief kritisiert hatten. Unser Hauptstadtkorrespondent Wladimir Balzer hat die aufgeladene Debatte für uns verfolgt. Herr Balzer, wie hat sich Bettina Stark-Watzinger im Bildungsausschuss heute geschlagen?
Also, ich würde sagen, mein Eindruck war, sie hat die Tiefe der Krise nicht wirklich erfasst. Sie zieht sich da wirklich zurück auf technische Details, auf Vorgänge, die für das Verständnis ja schon natürlich wichtig sind, aber der Gesamteindruck bleibt, sie hat die politische Dimension noch nicht komplett erfasst. Dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung also auch Auslöser einer Vertrauenskrise mit der Wissenschaft ist. Da muss es mehr geben, da muss es atmosphärische Zeichen geben, Signale, Symbole. Vertrauen baut sich eben nicht nur auf, indem man eben technische Vorgänge wirklich Tag für Tag nachvollzieht und versucht auch Dinge sozusagen strukturell zu erklären. Es braucht auch ja so etwas wie Atmosphäre, so etwas wie ein Zeichen. Gerade was den Kern dieser Affäre angeht, also dass sie nicht davon gewusst haben soll, dass Fördermittel womöglich auf politische Opportunität überprüft worden sein könnten, so muss man sich ja ausdrücken, das ist immer noch im Konjunktiv, da geht es ja um Wissenschaftsfreiheit, das ist ja der Kern. Also, dass sie davon nichts gewusst haben soll, das haben viele auch in diesem Ausschuss heute bezweifelt und sie konnte die Zweifel nicht wirklich ausräumen. Also bleiben viele offene Fragen.
Ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Anspannung in der Luft lag. Vor allem, wie kam denn Ihre Verteidigung an bei den Fraktionsvertretern? War das glaubwürdig, was sie da erzählt hat?
Naja, also es war schon bemerkenswert, dass eben sogar auch aus ihren eigenen Regierungsfraktionen da durchaus kritische Töne kamen. Das hat man ja im Vorfeld auch schon gehört von den Grünen gerade, auch von der SPD. Bei der FDP naturgemäß ein bisschen anders, weil sie ja zu dieser Partei gehört. Aber erst einmal vielleicht das, was sie versucht hat aufzuklären. Es gibt ja jetzt neue Recherchen darüber, dass diese Liste der Unterzeichner dieses offenen Briefs gegen die Räumung des Palästina-Camps dort gecheckt worden sein soll auf womögliche Empfänger von Fördergeldern. Das hat sie bestätigt, dass es das eben auch im Vorfeld schon gab, dass es das eben vor dem berühmten 13. Mai gab, also als die Staatssekretärin Döring dort also das telefonisch offenbar ja missverständlich mit initiiert hat. Da drückt sich die Ministerin auch sehr vage aus. Aber dass es eben im Vorfeld eben auch in Zusammenarbeit eines Fachreferats und des Pressereferats offenbar schon, um sprechfähig zu sein, in der darauffolgenden Woche dort diesen Auftrag gegeben hat, zu schauen, wer auf dieser Liste bekommt eigentlich Fördermittel vom Bund. Und das hat zum Beispiel Oliver Kaczmarek von der SPD, also aus der Ampelfraktion, in diesem Bildungsausschuss wirklich sehr bewegt.
Mir wird bei dem Gedanken, dass das so im Haus einfach erarbeitet wird, ganz anders, um ehrlich zu sein. Weil das ist, glaube ich, schon ein schwerwiegender Vorgang.
Und die Bundesforschungsministerin selbst ist auch nochmal auf diese geprüfte Förderliste eingegangen und hat Folgendes gesagt im Bildungsausschuss.
Auf Nachfragen der Presse vorbereitet zu sein, wurde in meinem Ministerium auf Fachebene eine Übersicht erstellt, welche der Unterzeichner des offenen Briefes in einer Verbindung zum BMBF stehen. Diese Übersicht wurde mir nicht vorgelegt und auch nicht an Dritte übermittelt. Die Übersicht verblieb auf Fachebene. Sie wurde mir erst nach dem Panoramabericht am 11. Juni 2024 bekannt.
Also es gab offenbar ohne ihr Wissen, das sagt sie jedenfalls so, über mehrere Tage hinweg, über verschiedene Referate hinweg, auch tatsächlich eine Debatte darüber, inwieweit man förderrechtliche Konsequenzen diskutieren kann für die Unterzeichner dieses offenen Briefs. Und das hat Nicole Gohlke von den Linken tatsächlich auch auf den Plan gerufen.
Es ist doch unglaubwürdig, dass sozusagen alle möglichen Menschen gleichzeitig diesen Prüfungsprozess Prüfauftrag machen und eine Liste mit besagten Hochschullehrenden anlegen, ohne dass sie irgendetwas davon wissen und ohne dass sie das auch direkt in Auftrag gegeben haben wollen. Das halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich.
Aber die Ministerin bleibt eben dabei, sie habe tatsächlich einen Auftrag erteilt, womöglich das sozusagen juristisch zu prüfen, ob es da strafrechtliche Konsequenzen für diesen offenen Brief geben könne, etwa Aufruf zu Straftaten oder Ähnlichem. Aber was das Förderrechtliche angeht, davon habe sie nichts gewusst. Wir haben es ja am Anfang der Sendung schon gehört, habe es auch nicht gewollt und dabei bleibt sie auch. Also viele Fragen sind auch offen geblieben, zum Beispiel auch was die Weiterbesetzung der Stelle der Staatssekretärin Döring angeht, inwieweit sie selbst vielleicht dann doch auch zurücktreten will. Da gab es eine Frage vom Bündnis Sarah Wagenknecht, die sagt, nein, dafür gibt es keine Veranlassung.
Wie will sie denn den entstandenen Schaden jetzt aufarbeiten? Hat sie Maßnahmen genannt, wie sie das Vertrauen wiederherstellen will?
Da kann ich gleich schnell Nein sagen, weil das hat sie nicht genannt. Es gibt kein konkretes Konzept, wie es jetzt weitergehen soll. Sie will den Dialog verstärken mit den Wissenschaftsorganisationen. Da gab es ja auch schon ein internes Treffen. Von dort gab es Signale, sie unterstützen zu wollen bei der Nachfolgeregelung für die Staatssekretärin. Ansonsten fliegt sie in wenigen Stunden nach Israel. Da geht es um künstliche Intelligenz. Und jetzt in einer halben Stunde erst einmal wird sie sich im Plenum erklären müssen.
Unser Hauptstadtkorrespondent Wladimir Balzer live im Bildungsmagazin zur Fördergeldaffäre und der Befragung von Bettina Starke-Watzinger im Bundestag. Vielen Dank. Gestern wurden neue Zahlen veröffentlicht, die belegen, dass rassistisch und antisemitisch motivierte Übergriffe zunehmen. Und auch vor dem Lernort Schule macht das Problem wachsender Gewalt nicht Halt. Kinder werden bedroht, trauen sich während der Pausen nicht mehr, die Toiletten zu benutzen, weil sie dort angegriffen werden. Und auch jede zweite Lehrkraft berichtet davon, Gewalt schon mal erfahren zu haben, laut dem Philologenverband NRW. Wie kommt es, dass Beleidigungen und Aggressionen zum Schulalltag dazugehören und wie erleben Schüler, Lehrer und Schulleitungen diese Entwicklung? Hilde Braun hat sich an einer Realschule in Bergisch Gladbach auf die Suche nach Antworten begeben.
Da wurde ein Schüler bei uns in der Klasse ordentlich gemobbt. Wir hatten, dass unsere Mitschüler in der Zeit nicht viel gemacht haben, ihn nicht irgendwie in Schutz genommen haben oder so. Das muss ich ehrlich zugeben.
Laurin Avistus ist Schüler in der Klasse 10 an der Otto-Hahn-Realschule. Gewalt ist immer wieder ein Thema im Schulalltag, weiß der Klassensprecher. Wer sich dem entgegenstellen will, braucht Rückgrat, weiß der 16-Jährige.
Dass quasi auch die Mitschüler einfach mal den Mut nehmen und einfach der Person zeigen, wo die Grenzen sind und der Person, die da gerade derartig runtergemacht wird, einfach zu helfen.
Saskia Will ist Schülersprecherin. Dadurch bekommt sie Aggressionen und Übergriffe mit. Sie ist 15, besucht Klasse 10 und ist als Schülersprecherin Ansprechpartnerin. Sie findet besonders wichtig, dass Gewalt schnell angesprochen wird und nicht im Verborgenen stattfindet.
An Freunden wenden, an Eltern wenden, an den Klassensprecher oder Lehrer. Und wenn halt überhaupt gar nichts hilft, würde ich dann halt auch zu Sozialpädagogen gehen.
Wenn es eine solche Fachkraft denn gibt. An der Realschule in Bergisch Gladbach sind sogar drei Frauen als Sozialarbeiterinnen unterwegs. Eingestellt wurden sie eigentlich zur Unterstützung der Inklusion an der Schule. Heißt, sie sitzen mit im Unterricht, weil sie für die Förderschülerinnen und Schüler zuständig sind. Aber sie werden auch von anderen Jugendlichen als Ansprechpartnerinnen genutzt.
Man kennt uns aus dem Unterricht und man kann uns mal eben rausnehmen und sagen, oh Mensch, Frau Laudert, mir geht's nicht so gut oder ich hatte da ein doofes Erlebnis. Wir sind verstärkt in den Klassen 5 bis 7, weil wir eben auch nur zu dritt sind an der Schule. Das ist auch, glaube ich, das Alter, in dem es entscheidend ist.
Liv Laudert hat selbst einmal unterrichtet. Den gut bezahlten Job als verbeamtete Lehrerin hat sie aufgegeben zugunsten der Sozialarbeit. Sie ist überzeugt, dass das heutzutage viel wichtiger ist und nimmt dafür auch eine schlechtere Bezahlung in Kauf.
Diesen Job der Sozialpädagogin, das macht man mit Herz. Das macht man nicht unbedingt des Geldes wegen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn der Job auch finanziell mehr gewürdigt werden würde, weil es dann wahrscheinlich ein größeres Angebot an guten, qualifizierten und belastbaren Sozialpädagogen gäbe. Und davon würden, glaube ich, alle profitieren.
Das eine ist der Umgang mit den Auswirkungen der Gewalt, das andere die Frage nach den Ursachen für verbale und körperliche Attacken. Schulleiter Felix Bertenrath sieht einen Grund in der Corona-Pandemie.
Wo wir 2 Jahre lang eine völlig andere Kommunikation hatten und die Kinder für sich keine Sozialerfahrungen gehabt haben. Und ich glaube, auch die jetzige Zeit ist für Kinder und Jugendliche schwierig zu bewältigen, weil die Kriege, die sind schon nah, die beeinflussen die Schüler. Schülerinnen und Schüler vielleicht jetzt nicht so bewusst und direkt, aber es wabert schon irgendwo mit.
Immer wieder sind auch Lehrkräfte Ziele von Angriffen, auch oder vor allem durch digitale Medien. Der Philologenverband Nordrhein-Westfalen hat dazu entsprechende Rückmeldungen bekommen. Sabine Mistler ist Sprecherin.
Wir erleben vor allen Dingen aber auch eine Verrohung der Sprache. Und dazu gehören Schimpfworte, Fäkalsprache, sexistische Angriffe gegen das Äußere einer Lehrkraft gerichtet. Aber wir hören auch natürlich von Bedrohungen oder Drohungen gegen das körperliche Wohl oder gegen Sächliches. Und da ist es dann zumeist das Auto, was nicht selten auch auf Schulhöfen dann schon mal verkratzt wird.
Schulleiter Felix Bertenrath sieht hier die Politik in der Verantwortung und setzt auf einen besseren Personalschlüssel. Vor allem aber hält Bertenrath eine deutliche Haltung der Schule für wichtig, die keinerlei Gewalt duldet. Er habe gute Erfahrungen damit gemacht, klare Kante zu zeigen. Handys sind an der Schule verboten, aber auch Spaßkämpfe mit angeblich witzigen Nackenklatschern oder Fersentritten.
Nach unserer Beobachtung ist es einfach auch so, dass diese Grenze zwischen Spaßkämpfen und ernsthaften Kämpfen immer fließender wird und immer schwieriger wird. Und wir sind wirklich dazu übergegangen zu sagen, es gibt keinerlei Rangeleien mehr hier. Das ist jetzt nicht ganz natürlich für Kinder, aber wir kommen damit sonst überhaupt nicht mehr zurecht.
Die Grenze zwischen Spaß und Ernst verschwimmt. Diese Beobachtung wollen wir besprechen mit Sven Winkler, dem Vorsitzenden des Allgemeinen Schulleitungsverbands und selbst auch Schulleiter in Oldenburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Homm.
Eine zunehmende Gewaltbereitschaft in der Schule, das klang im Beitrag soeben an. Sind das Eindrücke, die Sie teilen?
Ja, das kann man so sagen. Also ich selber nehme in meinem Umfeld durchaus wahr, dass die Neigung zu Gewalt zugenommen hat. Damit meine ich sowohl die Bereitschaft, so zumindest verbal gewalttätig zu werden. Und das betrifft jetzt Schülerinnen und Schüler, aber auch konkrete körperliche Auseinandersetzungen zwischen diesen. Letzteres allerdings, da teile ich die Einschätzung von dem Kollegen Bertenrath, spielt sich tatsächlich bei uns auf dem Schulgelände nicht unbedingt mehr ab, weil wir da die gleiche Einstellung beispielsweise fahren. Wir versuchen das durch eine Null-Toleranz-Politik sozusagen zu unterbinden. Das heißt, es wird verlagert zum Beispiel auf den Schulweg und damit haben wir halt nur begrenzt Kenntnis- und Zugriffsmöglichkeiten.
Sie sagen, es verlagert sich vielleicht auf den Schulweg, ein anderer virtueller Ort. Sind die Online-Räume, Online-Mobbing, Hass in sozialen Netzwerken, ist das eine Dimension, die man lange nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, wo man vielleicht auch keinen Zugriff hatte?
Ja, der entzieht sich ja grundsätzlich uns, weil beispielsweise das Medium, wenn ich jetzt WhatsApp benenne, ist es halt das, was in erster Linie von Schülerinnen und Schülern zur Kommunikation in Klassenchats benutzt wird. Das ist zum Beispiel Lehrern gar nicht durchgängig erlaubt, sich daran zu beteiligen. Das heißt, wir sehen das häufig nicht. Und es gibt auch ja die Dimension, dass Eltern beispielsweise gar nicht unbedingt kontrollieren, was ihre Kinder mit ihren Handys und ihren Messengern machen.
Es gibt ja nicht nur die Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern. Ein Aspekt, der häufig aus dem Blick gerät, ist auch die Gewalt, die gegenüber Lehrkräften ausgeübt wird. Zum Teil auch von Eltern. Das hat der Verband Bildung und Erziehung in einer Studie festgestellt, dass vor allen Dingen psychische Gewalt da zugenommen hat. Auch das wird durch, ich sag mal, neue Kommunikationsmöglichkeiten sicherlich erleichtert. Wie sieht sowas aus?
Also ich habe jetzt tatsächlich keinerlei Kenntnisse darüber, dass das im virtuellen Bereich stattfindet, in direktem Kontakt. Ich weiß aber, dass in bestimmten Chatgruppen beispielsweise zwischen Schülern durchaus auch über Kolleginnen und Kollegen abwertender oder diskriminierender Art und Weise, so wie das die Kollegin vom Philologenverband auch dargestellt hat, gesprochen wird. Das ist tatsächlich ein Problem. Was wir verstärkt feststellen, ist tatsächlich eine Gewaltbereitschaft, die sich zwar verbal äußert, aber auch im Verhalten, die sich aber in persönlichen Beziehungen äußert. Das heißt also, es ist relativ häufig so, dass Kolleginnen und Kollegen beschimpft werden, aber auch bedroht werden. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich als Schulleiter beispielsweise auch durchaus für vermeintlich von mir begangene Straftaten bei der Polizei angezeigt werde. Das betrifft auch Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt den Trend unter Lehrkräften, dass darüber nicht gerne gesprochen wird. Auch höhere Instanzen, also in dem Fall auch Schulleitungen, nehmen das Thema nicht so ernst, spielen es herunter. Das ist zumindest ein Trend, der in einer Umfrage festgestellt worden ist. Wie können Sie sich ein solches Verhalten erklären?
Also es scheint mir ein mehrschichtiges Problem zu sein. Also zum einen muss man mal vorweg feststellen, dass das Sprechen über Gewalt grundsätzlich emotional belastend ist und zu Stress oder Angstzuständen führen kann, je nachdem wie auch die Erfahrungen sind und der persönliche Hintergrund ist. Und möglicherweise haben Lehrkräfte auch Hemmungen, über ihre Erfahrungen und Beobachtungen zu sprechen, weil sie vielleicht Angst haben, als schwach oder unfähig wahrgenommen zu werden. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass da gegebenenfalls berufliche Konsequenzen auf sie einwirken, die sie nicht haben wollen. Manche Lehrer machen sich auch Sorgen um den Ruf der Schule, indem sie dann befürchten, dass das Ansprechen von Gewalt den Ruf der Schule schädigt. Neben diesen persönlichen Erklärungsansätzen meine ich auch, systembedingte erkennen zu können. Es kann zum Beispiel auch darin bestehen, dass Lehrkräfte das Gefühl haben, eher unzureichend psychosozial unterstützt zu werden bei Gewalterfahrungen. Und das ist ja ein Bericht des Deutschen Schulbarometer 2024, wo eben deutlich geworden ist, dass an Schulen, in denen Gewaltprobleme häufiger auftreten, die Unterstützung besonders fehlt. Das wiederum lässt für mich eigentlich nur den Schluss zu, dass wir als Schulleitungen, aber auch als vorgesetzte Behörden zwingend dazu aufgefordert sind, hier direkt tätig zu werden und Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen bei solchen Erfahrungen. Weil es darf nicht passieren, dass mittelfristig Gewalt als Teil des Berufsalltags betrachtet wird.
Sie haben es gerade erwähnt, dass diese Gewaltprobleme auch Spuren hinterlassen, gerade was die mentale Gesundheit angeht, Erschöpfung, Stress. Man geht vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gern zur Schule. Wie lassen sich denn solche Gewalttendenzen verhindern, vielleicht auch vorbeugen?
Also ich glaube, dass wir mit einem Problem zu tun haben, das auf Basis eines Machtgefälles in Schule beispielsweise wirkt. Aber ich glaube, das, was ich gerade sagte, dass Schulleitungen und vorgesetzte Behörden meines Erachtens zwingend zur Handlung verpflichtet sind. Und eine Möglichkeit wäre, hier präventiv tätig zu werden, um allen Betroffenen schon im Vorfeld ein mögliches Gefühl für Scham oder Angst zu nehmen. Also es kann ja sowohl bei Kolleginnen und Kollegen als auch bei Eltern und Schülern so sein. Und niemand darf irgendwie das Gefühl haben, dass man sozusagen zum Bittsteller wird, wenn man bei Schulleitungen oder bei entsprechenden Unterstützungskräften vorspricht. Also ansprechbereit und empathisch zu sein. Außerdem kann in Schulen Meldesystemen installiert werden oder auch niedrigschwellige Anlaufstellen, so wie das in dem Beitrag ja auch gerade von den Sozialarbeiterinnen dargestellt wurde. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, eine starke Eltern- und Schülervertretung genauso wie eine Personalvertretung tragen bei, dass Gewalterfahrungen ernst genommen und auch verfolgt werden.
Sven Winkler vom Allgemeinen Schulleitungsverband Deutschlands über Gewalt an Schulen und den richtigen Umgang damit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Riesige Kohlebagger, kilometerlange Förderbänder, Güterwaggons, die jeden Tag tausende Tonnen Kohle in Kraftwerke fahren. Diese Bilder verbinden viele mit der Lausitz, der Hauptenergieregion in Sachsen und Brandenburg. Das braune Gold war lange dort die wichtigste Einnahmequelle bis zu dem beschlossenen Kohleausstieg zum Jahr 2038. Neue Arbeitsplätze schaffen und die Region attraktiv machen. Darum bemüht sich die Bundesregierung zusammen mit den Ländern beim Strukturwandel. Auch neue Leuchttürme in der Wissenschaft sollen dabei entstehen. Zum Beispiel die Cottbusser Medizinische Universität. Die erste medizinische Universität in Brandenburg. Jetzt am Montag wird sie gegründet, die Politik feiert. Doch die langfristige Finanzierung ist bislang ungeklärt. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet.
Erstens ist die Unimedizin natürlich notwendig, weil wir auch in Brandenburg Ärztemangel haben,
sagt Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke.
Wir brauchen junge, gut ausgebildete Ärzte. Zweitens ist sie wichtig, weil wir damit auch im Medizinbereich Unternehmen in die Lausitz holen wollen und werden. Und drittens ist sie wichtig, weil damit das Image der Region sich komplett ändern wird.
Nachdem der US-Autobauer Tesla sein erstes europäisches Werk im brandenburgischen Grünheide gebaut hat, nachdem in Cottbus das modernste Bahnausbesserungswerk Europas entsteht, will man jetzt auch in der Hochschullandschaft mit der Medizinischen Universität Lausitz eine Duftmarke setzen. 1300 neue Arbeitsplätze, 80 Professuren werden in den nächsten 15 Jahren entstehen. 2026, 2027 geht es los. Im ersten Wintersemester startet man dann mit 200 Studierenden. Das ambitionierte Vorhaben kostet rund 4 Milliarden Euro. Geld, das aus den Kohlestrukturhilfen des Bundes kommt, gedacht für den Umbau der Tagebaulandschaft Lausitz.
Wir wollen in der Region ausbilden. Wir wollen die Region und die Versorgungsstrukturen des Alltages zum Zentrum auch der medizinischen Versorgung und der Forschung machen und damit den Blickwinkel tatsächlich verändern,
sagt Eckart Nagel. Er ist der wissenschaftliche Berater der Landesregierung für den Aufbau des Humanmedizinstudiengangs an Cottbus Neuer Universität. Der Hintergrund, das wird immer wieder betont, ist der eklatante Ärztemangel. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg werden in der Mark in naher Zukunft mehr als 620 Hausärztinnen und Hausärzte eine Nachfolge finden müssen. Mit der neuen Medizinuniversität hofft man, Studierende in die Lausitz zu locken, die am Ende dort auch bleiben, ergänzt Eckart Nagel. Und man setzt auf junge Menschen, die was Neues ausprobieren und zum Medizinstudium in den fernen Osten der Bundesrepublik kommen.
Terra incognita, keine Frage. Ich glaube, es gibt viel an Kommunikationsnotwendigkeiten, um das bekannt zu machen, um das deutlich zu machen.
Doch ob am Ende die Studierenden auch wirklich langfristig in der Lausitz bleiben, das wird die Zukunft zeigen. Frühestens in 13 Jahren wird man darüber genaueres wissen, denn erst dann verlassen die ersten fertigen Ärzte die Uni. Die Linkspartei fordert eine nachhaltige Finanzierung der Medizinuniversität durch das Land Brandenburg. Bis 2038 werde sie mit Hilfe des Bundes finanziert. Danach muss es das Land alleine stemmen. Die Finanzierung müsse auf sichere Füße gestellt werden, fordert die hochschulpolitische Sprecherin der oppositionellen Linken Isabel Vandré im Brandenburger Landtag. Und zwar über 2038 hinaus. Ein dreistelliger Millionenbetrag pro Jahr steht im Raum, den das Land dafür aufbringen müsse. Ebenfalls bräuchten die benachbarten Krankenhausstandorte von der Landesregierung eine Zusage zur dauerhaften Sicherung.
Die Medizinische Universität Lausitz wird der Leuchtturm in der Region, aber er darf die Kliniken, die die medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen sichern, eben nicht überstrahlen.
Ob die Medizinuni in Cottbus am Ende aber ein Erfolgsmodell wird, hat aber auch mit der Willkommenskultur zu tun. Denn man braucht auch Zuwandernde. Ohne geht es nicht, sind sich die Experten einig. Heute liegt der Ausländeranteil der 100.000 Einwohnerstadt Cottbus bei 12,7%. In den letzten 10 Jahren hat er sich verdreifacht. Die AfD hat hohe Zustimmungswerte, weshalb es bei politisch Verantwortlichen klare Kante bei rassistischen Vorfällen brauche, um Cottbus und die Lausitz attraktiv zu machen, betont die Cottbuser Sozialwissenschaftlerin Heike Radwan.
Klare Position heißt auch zu intervenieren, heißt auch diejenigen einzuschränken, die ausgrenzen, die eine gewaltförmige Haltung haben, die rechte Position vertreten. Ich hoffe einfach, dass die wirklich Engagierten die Energie haben, sich durchsetzen mit denjenigen, die für demokratische Kultur hier einstehen. Und das sind viele.
Und mit diesem Beitrag endet die heutige Ausgabe von Campus und Karriere. An dieser Stelle übernimmt dann gleich um 3:15 Kolja Unger. Er stellt Ihnen bei Corso Kunst und Pop unter anderem die neuesten Filmempfehlungen vor. Mein Name ist Elena Hong. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.